Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Als die Pandemie vergangenes Jahr im März bei uns losging, da wollen wir mal einen kleinen Rückblick wagen. Wie haben Sie das als Landrätin erlebt?
Ja, das war eine spannende Zeit. Ich war nämlich Anfang März nach Ägypten in Urlaub geflogen und habe quasi gedacht, naja, die Pandemie, das wird ähnlich verlaufen wie Grippeerkrankungen, so wie das ja auch viele Menschen gedacht haben. Habe das, glaube ich, unterschätzt im Februar, Anfang März noch, sonst wäre ich sicherlich diesen Urlaub hätte ich nicht angetreten. Habe dann in Ägypten gesessen und bin tatsächlich auch mit einer Bundesmaschine dann zurückgeflogen worden und war heilfroh, als ich dann wieder in Deutschland zu Hause angekommen war. Insofern habe ich das sehr, sehr aufregend und auch mit einer gewissen Distanz nach Deutschland dann miterlebt und war sehr, sehr froh, als ich zurück in Deutschland war.
Ja, so ähnlich ging es mir auch. Es war nur Peru und nicht Ägypten. Aber bleiben wir mal in Deutschland. Was war denn Ihrer Meinung nach eines der größten Probleme für die Kommunen? Und welche Strukturen müssen geschaffen werden, um künftig koordinierter an so ein Szenario heranzugehen?
Also ich glaube, das größte Problem oder die größte Herausforderung war, dass Verwaltung auf einen derartigen Fall nicht wirklich eingestellt war. Natürlich gibt es Ablaufpläne im Katastrophenfall, wie verfahren wird, aber das ist natürlich dann alles schöne Theorie und in der Praxis musste ganz, ganz schnell gehandelt werden und es mussten sehr schnell klare Strukturen geschaffen werden, wie die Gesundheitsdienste arbeiten, welche Beschränkungen möglicherweise hier im Landkreis, vom Landkreis selbst verhängt werden sollen. Und das war eine große Herausforderung. Da musste man wirklich von heute auf morgen reagieren, wurde so ein bisschen auch ins kalte Wasser geschmissen. Ich glaube aber, dass das weitestgehend in Deutschland alle sehr, sehr gut dann auch hingekriegt haben.
Dann wollen wir mal das Thema Haushalt ansprechen. 2019 sah es ja nach einem ausgeglichenen Haushalt für die Jahre 2020 und 2021 aus. Dann ist die Pandemie dazwischen gefunkt. Wie wird sich das nun auf die Finanzen des Landkreises auswirken, auch mit Blick auf die kommenden Jahre?
Ja, das wird uns ein Stück nach hinten werfen. Davon gehen wir aktuell aus. Wir rechnen für 2020 mit einem Defizit von im Moment 3 Millionen Euro im Plan, weil wir natürlich auch, wie viele andere Landkreise, das natürlich auch gemacht haben, im März, April Schutzkleidung erworben haben, die wir auch teilweise jetzt noch zur Verfügung stehen haben, die wir aber sukzessive verbrauchen. Wir haben Personal aufgestockt. Wir haben aber auch festgestellt, gerade dass im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe deutlich höhere Aufwendungen aufgetreten sind, sodass wir für 2020 im Moment mit den 3 Millionen Minus planen. Ich hoffe unterm Strich, dass es im Jahresergebnis dann ein bisschen besser wird und für 2021 tatsächlich derzeit von einem Minus von rund 8 Millionen Euro ausgehen werden. Das hat unterschiedliche Gründe, nämlich dass die Schlüsselzuweisungen niedriger ausfallen werden, dass auch weiterhin die Personalkosten in den Gesundheitsdiensten hoch sind, wo wir immer noch nicht wissen, welche Erstattung bekommen wir tatsächlich für den öffentlichen Gesundheits ausgezahlt. Der Bund hat da ja große Zahlungen angekündigt. Das Land hat im Moment aber quasi den Daumen da noch drauf und muss die Verteilung noch regeln. Aber ja, für unseren Haushalt wird es deutlich schwieriger, ein positives Ergebnis zu erreichen. Nichtsdestotrotz werden wir daran arbeiten.
Dann kommen wir mal zum nächsten Krisenfall, möchte man fast schon sagen. Es wurde ja in den vergangenen Monaten viel über die Schulen diskutiert. Auch im Landkreis Northeim hat es in einigen Schulen Corona-Fälle gegeben. Wie bewerten Sie dahingehend die bisherige Situation?
Ja, das muss man sagen. Wir hatten in verschiedenen Schulen Corona-Fälle. Wir haben dann immer sehr schnell die Kontaktnachverfolgung gestartet und konnten dann teilweise Klassenverbände in Quarantäne schicken, sodass wir eigentlich den Schulbetrieb nie komplett lahmlegen mussten. Das war sicherlich ein großer Vorteil. Ich glaube, Corona ist insbesondere auch für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrkräfte eine besondere Herausforderung. Wir haben im April ganz, ganz schnell 750 iPads beschafft, die wir den Schulen zur Verfügung gestellt haben, um das Homeschooling zu unterstützen. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Es müssen stabile Leitungen her. Ich habe gehört, Anfang des Jahres, dass iSurf nicht an allen Schulen optimal gelaufen ist. Wir haben natürlich auch nicht flächendeckend einen super tollen Glasfaser-Hausanschluss. für die Schülerinnen und Schüler verfügbar. Das ist ja auch ein Thema, wo wir seit geraumer Zeit dran arbeiten. Aber ja, das geht halt auch alles Stück für Stück und wirkt sich jetzt ein Stück weit natürlich dann auch insbesondere bei Homeoffice und Homeschooling aus.
Dann die Impfungen, Thema Impfungen. Die haben ja Anfang Januar begonnen. Allerdings steht zurzeit noch immer nicht genug Impfstoff zur Verfügung, damit alle Impfwilligen versorgt werden können. Zuerst haben ja mobile Impfteams die Altenpflegeheime besucht. Wie bewerten Sie dahingehend den aktuellen Stand?
Die Impfung der Senioren und Pflegeheime ist sicherlich der richtige Schritt zu beginnen, weil wir feststellen müssen, dass in diesen Bereichen natürlich ein Großteil unserer Todeszahlen oder unserer Sterberate auch herrührt, was ich auch sehr traurig finde. Insofern denke ich, ist es die richtige Maßnahme, in diesen Einrichtungen mit den Impfungen zu beginnen. Aber es ist eine Mangelverwaltung. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann sind wir wahrscheinlich irgendwann Ende März mit den Einrichtungen durch. Und ich weiß nicht, wir haben über 9000 Ü80-Jährige hier bei uns im Landkreis Northeim, wann wir dann sämtlichen Ü80-Jährigen tatsächlich auch ein Impfangebot machen können. Im Moment gehe ich davon aus, dass wir mit 80 Impfungen pro Woche starten können. Mehr Impfstoff ist nicht verfügbar für das Impfzentrum. Und das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Da brauchen wir dringend, aber wirklich ganz, ganz dringend eine viel bessere Ausstattung an Impfstoff. Und wir haben mehrfach den Vorstoß beim Land unternommen. Wir sind auch ein Landkreis mit einer Altersdurchschnittsquote, die schon weit über dem liegt, was Landesdurchschnitt ist. Das heißt, wir haben verhältnismäßig viele Ü80-Jährige, bekommen aber in der Verteilung genauso viel Impfstoff wie Landkreise, die verhältnismäßig junge Bewohnerinnen und Bewohner haben.
Genau, da würde ich gerne mal einhaken. Eine Frage, die sich gerade unter Mitgliedern meiner Alterskohorte oft gestellt wird: Ab wann kann denn der Rest der Bevölkerung mit einer Impfung rechnen?
Das werde ich ganz oft gefragt und da kann ich überhaupt im Moment noch keine valide Auskunft geben, noch nicht mal eine Planung. Also wie gesagt, wir denken, dass wir im April wahrscheinlich nach Ostern mit den Ü80-Jährigen durch sind. Dann kommen die Ü70-Jährigen dran. Dann kommen die Ü60-Jährigen. Also das hängt alles am Impfstoff, das muss man einfach ganz, ganz deutlich so sagen. Wir haben hier im Impfzentrum genug Kapazität, um parallel 5 Impfstraßen bedienen zu können und wir brauchen einfach den Impfstoff. Und insofern lässt sich da eine valide Auskunft, wann jüngere Menschen geimpft werden können, nicht vorhersagen.
Im Dezember hat der Kreistag 14 Vorranggebiete für die Windenergie ausgewiesen. Bei Hollenstedt und Einbeck liegen der Entwurfsfassung zufolge jetzt die größten Vorrangflächen. Erst 2023 soll letzten Endes feststehen, wo tatsächlich Windenergieanlagen entstehen können. Inwiefern haben die Bürgerinnen und Bürger da auch ein Mitspracherecht?
Wir haben die Entwurfsfassung des RROP vom Kreistag im Dezember verabschiedet. Das bedeutet für uns, dass innerhalb dieser Vorranggebiete Windenergie möglich sein wird, außerhalb nicht. Das ist ein wichtiges Signal auch an alle Investoren, die ja Land auf Land ab nach Bereichen suchen, wo Windenergieanlagen möglich sind. Ich glaube, das ist ein ganz deutliches Signal in die Richtung. Das ist tatsächlich so, dass wir im Bereich Hollenstedt und Einbeck die größten Flächen haben. Wir haben auch noch verhältnismäßig viele Flächen im Bereich Katlenburg-Lindau. In der jetzigen Phase ist es so, dass wir auch noch eine offizielle Bürgerbeteiligung einläuten werden. Aber natürlich kann auch jetzt schon seitens der Bürgerinnen und Bürger Einwendungen vorgetragen oder vorgebracht werden, die dann in der endgültigen Abwägung durchaus eine Rolle spielen können. Sei es nun, dass Standorte oder Horste von Milan mitgeteilt werden oder andere geschützte Vogelarten sich in dem Bereich befinden. Also das ist ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger sich hier offensiv einbringen und uns ihre Beobachtungen aus den Bereichen mitteilen, sodass das in der Endabwägung dann Berücksichtigung finden kann. Was dann natürlich auch dazu führen könnte, dass die Gebiete sich nochmal weiter verkleinern.
Ja, und wir kommen langsam zum Schluss unseres Interviews. Wir wollen noch mal etwas weiter in das Jahr 2021 schauen. Genau genommen in den September. Dann stehen die Kommunalwahlen an und Sie haben sich dazu entschieden, erneut als Landrätin zu kandidieren. Was hat Sie dazu motiviert und wo sehen Sie Ihren größten Themenschwerpunkt?
Motiviert hat mich eigentlich meine tägliche Arbeit, die mir nach wie vor extrem viel Spaß macht. Ich glaube, das ist einfach eine wichtige Voraussetzung, dass man mit Freude und Spaß täglich zur Arbeit geht. Was mir im Moment extrem fehlt, ist der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, sodass ich so ein Stück weit aus der Ferne agieren kann. Aber ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Jahren weiterhin an bestimmten Themen zu arbeiten. Mein erstes Ziel ist es, dass wir hier im Landkreis Northeim kurzfristig ein Frauenhaus einrichten können. Da sind wir im Moment in der Ausschreibung. Wir sind einer der wenigen Landkreise, die Frauen und Kindern, die von Gewalt bedroht sind, keine Zufluchtsstelle anbieten können. Das müssen wir schon nichts ändern. Ich möchte auch für junge Familien weiterhin hier im Landkreis Northeim attraktive Umfeldbedingungen anbieten. Das gehört für mich beispielsweise auch der flächendeckende Breitbandausbau mit Glasfaser bis ins Haus dazu, um Homeoffice und Homeschooling noch besser vorhalten zu können. Ich glaube, der ländliche Raum punktet im Moment einfach durch die Natur, durch die Möglichkeit, sich ohne große Menschenansammlungen rein gut bewegen zu können.
Letzte Frage. Ja. Vervollständigen Sie bitte zum Schluss, wie gesagt, den folgenden Satz für uns: 2021 wird.
2021 wird ein Übergangsjahr und danach